Der Apostel, der Hebräerbrief, da sagt Paulus, es steht zwar im Hebräerbrief nicht drin, wer ihn geschrieben hat, aber die Kirchengeschichte sagt eindeutig, fast durchweg, wir haben es mit einem Brief von Paulus zu tun. Und er schreibt, er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert. Das ist, wie soll ich sagen, so die Zusammenfassung dessen, was Jesus dort erlebt hat, mit all dem, mit den Tiefschlägen, wenn man es so sagen möchte, in seinem Leben. Und dreimal haben wir berichtet, dass Jesus weint. Einmal, und da sind wir jetzt diesmal nicht mit von der Partie, dort, wo Lazarus, ich habe das ansonsten auch vorbereitet für Mettlingen, Jesus weinte, ganz zwei Worte nur, aber ich habe jetzt das hier bei uns weggelassen. Wäre auch interessant, diese Episode einmal genauer zu durchdenken. Dort weint er im Angesicht des Elendes, des Todes, allen diesen Jammers und besonders die Schrecken und Trübsal des Todes, hat Jesus dort letztendlich und auch die Ergriffenheit von Martha und Maria und auch, es heißt dann, sie standen alle da und wie Jesus das sah, ergrimmte er im Geiste und weinte. Und das ist etwas, wo vielleicht er jetzt ganz besonders auch empfunden hat, ein Freund ist zu Grabe getragen worden. Und da ist er ganz Mensch. Und er kommt ja 4 Tage zu spät. Man hätte ja sagen können, Mensch, Jesus, hast du den Wecker nicht gestellt oder irgendwas? Was ist denn los? Wieso kommst du 4 Tage? Nein, damit ihr letztendlich die Macht Gottes ein Stück weit seht. Und das ist eines der messianischen Wunder. Weil im Judentum es so war, dass sie gedacht haben, die Seele eines Toten ist noch 4 Tage in der Umgebung. Und dann geht es ins Totenreich. Und jetzt kommt Jesus nach 4 Tagen, weint, das ist das eine, aber das ganz andere ist, jetzt ist er derjenige, der den aus dem Tod nach 4 Tagen zurückholt. Und das konnte nur der Messias und kann nur der Messias. Deswegen war das deutlichste messianische Zeichen überhaupt. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir bei den Juden eindeutig bei den Schriftgelehrten das Votum, der muss weg. Alles Volk rennt dem hinterher und das wollen wir nicht. Also wir sehen ein anderes Mal, sehen wir Jesus in Gethsemane weinen. Ja, er war bis zum Tode letztendlich erschrocken. Wir kommen nachher darauf noch ausführlich. Und hat dort die Schrecken des Todes und der Hölle durchgemacht in seinem Ringen. Und dort wird auch gesagt, unter Tränen. Und ein drittes, da sind wir jetzt, die heutige Geschichte, arme Sünder, besonders Unbußfertige und Verstockte, führen dazu, dass er ja, in diese Emotion des Weinens hineinkommt, wo er durch Geduld und Trost letztendlich immer noch lockt. Und diese Tränen wollen wir uns jetzt einmal betrachten. Wir haben alle den Beipackzettel, Jesus auf dem Tränenberg. Lukas 19, 41 bis 48. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern, von allen Seiten bedrängen, werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und dein kein Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Der ging in den Tempel, fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll noch ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten, die angesehensten vom Volke, trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. 4 Punkte: das Gnadengericht, das Zorngericht, das Reinigungsgericht und das Verstockungsgericht. Die wollen wir uns jetzt mal etwas näher anschauen. 5 Tage vor seinem Leiden ist er nach Jerusalem eingezogen und dort hat ihn natürlich die ganze Volksmenge freudigst empfangen und Palmen gestreut, ihn als König geehrt. Und dadurch hätte er nach menschlichem Ermessen eigentlich sich zu einer frohen Hoffnung erheben können. Doch eine andere Empfindung hat sein Gemüt und seine Seele erfasst. Unser Text zeigt uns sein Angesicht, auf dem ein furchtbar tiefer Schmerz, ja, Tränen sehen wir in den Augen. Er weint und klagt über das Volk und ein gewaltiges, ernstes Wehe ist für uns zu hören, dass er über Jerusalem spricht. Ich werde da nachher noch ein wenig näher drauf eingehen. Und wenn wir jetzt sehen, wie er die Geißel schwingt und die Käufer, nicht, das haben wir heute Morgen schon alles gehört, bei einem ersten Austreiben, da ging es um das Kaufhaus, jetzt geht es um das Bethaus. Ein ganz anderer Akzent, aber auch für Jesus ganz deutlich, dass er hier klare Kante zeigen muss. Die Verkäufer herausgeschmissen und jetzt steht vor uns er nicht als der kommende König, sondern als der Richter, dem nichts widerstehen kann. Er ist der treue hohe Priester, der über sein Volk weint und er herrscht und richtet, straft und verderbt als ein König des Himmels und der Erden. Sein Gericht ist gerecht, ja, und was schon vorher durch sein Selbstgerichtetsein hätte eigentlich für die hohen Priester möglich werden können, aber es ist es nicht geworden. Das Licht richtet eigentlich hier schon die Finsternis. Das hätte sein können. Und so zeigt uns der Text verschiedene Gerichte, innerliche und äußerliche. Ein Gericht des barmherzigen hohen Priesters, ein Gericht des allmächtigen Königs, der die Schuldige sich selbst richten lässt, und ein Gericht des Weltenrichters. So sehen wir, dass also hier in dieser Tempelreinigung 4 Gesichtspunkte, die ich gerade genannt habe, uns entgegenstehen. Und wir wollen das erste Gericht, das Gnadengericht, uns anschauen. Der Herr war zum letzten Mal in seiner Stadt jetzt angekommen. Das Volk jubelt ihm entgegen und jedermann hat gedacht, nun, das ist der Messias. Zacharja 13 haben wir ja diese Stelle, ja, dass der König, er reitet auf einem Esel. Und das wussten sie genau. Jetzt reitet der König auf einem Esel ein in die Stadt, die ihm letztendlich gehört. Und jetzt sehen wir ihn, wie er wiederkommt. Jesus weint über sie. Ja, jetzt warum weint Jesus denn da? Über diese große und schöne Stadt. Wir können den Grund seiner Tränen aus seinem eigenen Munde letztendlich auch hören. Sie wollten nicht. Sie wollten nicht die Zeit ihrer Heimsuchung erkennen. Die Zeit ihrer Heimsuchung hat ja jetzt 30 Jahre gebraucht. 30 Jahre Stille. Da kommt Jesus und schon das Erste, was ist, der Herodes springt ihm hinterher. Der wollte nicht anbeten, sondern der wollte ihn kürzer machen, einen Kopf. Und jetzt nach 30 Jahren, seine 3 Jahre Wirkungszeit, das ist alles Gnadenzeit und Gnadengericht. Das Volk heißt immer wieder, ihr wolltet nicht. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das Furchtbarste überhaupt. Wenn jemand wieder besseren Wissens, und das ist auch die Sünde des Heiligen Geistes, wieder besseren Wissens das, was Gott macht, dem Teufel zuschreiben. Das hören wir hier. Der Albrecht Bengel, der große Tübinger Theologe, Schwabe natürlich, schreibt in der Offenbarung, wie er die siegreiche Überwinderschar hier beschreibt, ich zitiere, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Da schreibt er, man hält bei gegenwärtiger lieb- und glaubensloser Welt die Tränen für kindisch. Das scheint ein Heldenherz zu sein, das kein Tröpflein Wasser mehr hat. Aber Steine sind's. Was kann Gott ihnen dann einst abwischen? Fragezeichen. Vielleicht ist ein schlimmes Zeichen für uns, dass wir nicht mehr mit Hiskia über unser Sterben, mit Petrus über uns selbst und Johannes über die Verborgenheit Gottes und mit Jesus über die Verlorenheit der Menschen weinen können. Ich habe das selber so bei Hiskia erlebt, wie ich Krebs hatte, Blasenkrebs zweimal operiert und beim zweiten Mal in der OP kam dann vorher ein genau das Wort, was Hiskia gekriegt hat, du wirst noch 14, 15 Jahre dazu bekommen vor der Operation. Und ich konnte es gar nicht richtig fassen, weil es so mächtig war, das Wort. Aber deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, wie der Hiskia um dieses Leben gerungen hat und Gott ihm einfach das Ding hier nochmal 15 Jahre hinzugegeben hat. Und so sehen wir, wir brauchen uns in manchen Situationen unsere Tränen nicht schämen. Ja. Als Jesus auf Jerusalem zugeht, bleibt er stehen und dann heißt es, Jesus weint. Vielleicht sind wir nicht richtige Männer, wenn wir manchmal Tränen in den Augen haben, aber das ist nicht die Frage. Man kennt ja diese Geschichte, ein deutscher Junge weint nicht. Ja, das kennen wir ja alle. Aber warum weint denn Jesus? Man muss sich's mal vergegenwärtigen. Jesus hat nie geweint. Gar nie. Nicht einmal beim Abschied von seinen Jüngern. Nicht einmal bei der Verleugnung von Petrus. Nicht einmal im Angesicht des Todes hat Jesus geweint. Er hat nicht geweint, als die Soldaten kamen und ihm die Nägel durch die Hände hindurchgehauen haben. Für sich hat er nie geweint. Um sich nie. Jetzt sehen wir den eigentlichen Grund. Er weint, weil Menschen verloren gehen. Und wenn wir nachher ein Stück weit das noch in Gethsemane entfalten, dann werden wir sehen, in welch tiefer Weise Jesus diese Gottesferne, das Gericht über die Sünde, im Innersten seiner Seele hat erfahren müssen. Ja? Er weint, weil er sieht, wie sein Volk ihn ablehnt. Nein zu ihm zu sagen, ist das größte Übel, was es gibt. Der Johann Hertel sagt ja, die Reformation ist das größte Übel der Christenheit. Da sage ich doch, Freund, da musst du doch irgendwo schief gewickelt sein. Ja? Das, was das Schlimmste ist, wenn man bewusst für Jesus ein Nein für sich entschieden hat. Ja, das ist also das Schlimmste. Es ist so ähnlich, wie wenn man sieht, wie eigene Kinder Wege gehen, wo man innerlich, wie soll ich sagen, ein Herzkasper kriegt. Der Schwabe sagt Herzkasper. Ein Herzinfarkt gefährdet. Ja, da, und ein Pfarrer sagt, er hätte einmal gelesen von einem Sohn der Eltern, der dunkle Bahnen bis in den Mord hineingegangen ist und wie dann die Eltern bewegend gesehen wurden im Gerichtssaal, saßen sie und die Mutter weinte. Und es bleibt doch ihr Sohn, das ist Liebe, auch wenn er gefallen ist. Ja, er ist doch der Sohn, wenn man die Taten zwar verurteilt, aber er bleibt der Sohn. Und das ist, es gibt ein Bild von Wilhelm Steinhausen. Ich kenne das nicht, das wurde im Krieg zerstört, leider verbrannt. Und das zeigt so, Wilhelm Busch beschreibt es so, wie Jesus auf Jerusalem zuläuft und dann stehen bleibt und die ganze wunderbare Stadt vor ihm entfaltet ist, diese imposante Davidsburg und die goldene Kuppel des Tempels und alles gesehen hat, die starken Mauern, welch ein Reichtum, den er dort gesehen hat, und dann weint er, weil er genau weiß, was eigentlich hinter der Stadt ist. Und Jesus weint über diese Stadt, nicht weil sie imposant ist und weil er denkt, das könnte noch besser sein. Nein, der Blick Jesu geht durch den Glanz hindurch, mitten in diese Stadt, wie sie vor Gott wirklich ist. Und dort hat er viel Furchtbares gesehen. Streit in den Häusern, Unkeuschheit in den stillen Gassen, Betrug auf dem Markt. Das hat er alles gesehen, aber das war es nicht, was ihm die Tränen entlockten. Die Dinge hat er ja immer vor Augen. Und jetzt muss man sich überlegen, was weltweit für Exzesse sind, für Widergöttliches. Das sieht Gott alles. Das sieht Jesus doch alles. Man möchte jetzt fragen, ja, warum weinst du? Siehst du denn nicht, wie fromm die Stadt ist? Mit ihren Festen, den Passafeiern und alles Mögliche, was sie dort machen. Mit dem Gewimmel, fromme Festpilger, warum weinst du? Und dann antwortet er vielleicht, die Menschen erkennen nicht, was eigentlich zu ihrem Frieden nötig ist. Sie wollen ohne Heiland, ohne mich, letztendlich ohne den Sohn Gottes gerettet werden. Und das geht nicht. Nur wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es ist einfach so. Da kann eine moderne Theologie schreien, wie sie will. Und ich habe noch zwei Semester Hebräisch gemacht an der Uni vor anderthalb Jahren. Und wir haben dann im Januar über die Shoah geredet, über den Holocaust, gibt es ja eigentlich nicht, aber Shoah ist das und diesen ganzen zerstörerischen Auschwitz, was man da so mitgekriegt hat. Und ich sagte dann, ja, aber Deutschland hat bisher nie richtig Buße getan. Die Stuttgarter Schulderklärung der Kirchen ist ein richtiger Schritt gewesen, aber unser Volk hat nie Buße getan. Soweit ging das noch. Dann sagte ich, aber das Blut Jesu reinigt von aller Schuld. Ich habe es noch gar nicht ausgesprochen gehabt. Brüllt mich der Pfarrer an, das gibt's nicht. Die neben mir brüllt, das gibt's nicht. Ich dachte, was habe ich denn jetzt Falsches gesagt? Ja, eine Stadt ohne Heil. Und dann sagte ich nur, doch. Dann habe ich vom Nürnberger Prozess erzählt, wie dort noch manch einer der Größen, der SS-Größen, durch das Blut Jesu Frieden mit Gott gefunden hat. Und dann war Stille. Eine Stadt im Glanz, aber ohne Heil. Und jetzt dürfen wir vielleicht in unsere Städte hineinschauen. Da ist vielleicht viel Glanz. Toller Weihnachtsmarkt, tolle Freimarktumzüge in Stuttgarts Volksfest, in München die Wiesen. Alles Glanz und Gloria und Glimmer und Lichterketten. Und wenn man dahinter schaut, dann kann Jesus nur sagen, wenn du erkennt hättest, was zu deinem Frieden dient. Man möchte einen Gott haben, der lieb ist, der alles zudeckt, eine billige Gnade, wie das Bonhoeffer sagt. Er spricht von der billigen Gnade in seiner Nachfolge und gleich in der Nachfolge in seiner Einleitung und sagt, es ist Gottesdienst ohne Buße, Abendmahl ohne Beichte, Glaube ohne Umkehr, die billige Gnade. Und das ist das, was heute die Kirche verkündet. Man braucht Jesus doch nicht mehr. Nein, der liebe Gott, das ist das. Und wenn man die Gebete hört, dann heißt es, lieber Gott, ja, Herrgott. Ja, natürlich, das ist da im Dritten Reich immer gewesen, ja. Und der gute Gott, ja, das sind alles diese blöden Sprüche. Oh, jetzt habe ich vergessen, hier doch noch ein bisschen weiterzumachen. Du willst ja auch noch was sehen hier. Also, das ist von Sinkwitz. Jesus weint über Jerusalem. Jetzt sind wir beim Gnadengerecht. Ja? Und genau das ist das. Ohne Jesus sind wir rettungslos verloren. Und das will eine Kirche heute nicht mehr hören. Dann müsste man den Muslimen ja auch sagen, ihr seid falsch. Ihr habt einen falschen Gott, den ihr anbetet. Ja, einem Buddhist müsste man sagen, du, in dir ist nichts, was du entwickeln kannst. In dir ist nichts Göttliches. Und einem Hindu müsste man sagen, du hast zwar Millionen Götter, aber es gibt nur einen Gott, der wirklich Rettung und Heil bringt. Das ist Jesus Christus. Und jetzt sieht er das Ganze, deswegen weint Jesus. Und wie viel Gnadenheimsuchungen hat Jerusalem erlebt? Wie viele hat Gott geschickt? Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei, das sagt Gott. Hier war der Tempel, der Thron Davids, die Herrlichkeit Salomos gewesen. Hier hat der lebendige Gott letztendlich seine Heimat haben wollen, wo ganz Israel vor dem heiligen Angesicht erschien, mit Weihrauch, Gebeten und Fülle von Opfern, wo der Herr selbst genannt hat, des großen Königs Stadt. Und wie es auch geheißen hat, wünscht Jerusalem Glück. Wenn du wüsstest, so würdest du bedenken, was zu deiner Zeit, zu deinem Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Indem er so dieser Stadt eigentlich ihre Maske herunternimmt, sagt, Leute, so seht ihr vor Gott aus. Und so ist doch auch bei uns. Wie oft machen wir uns als Schauspieler, wir sind die besten Schauspieler überhaupt. Da brauchen wir gar nicht ins Fernsehen gucken. Wir sind die besten Schauspieler. Was machen wir Gott und dem Nächsten nicht alles vor? Wie gut sind wir? Was können wir alles? Ja, und, das ist einfach so. Und jetzt reißt Gott uns diese Maske und auch Jerusalem diese Maske herunter und sagt, wir müssen aufdecken, was da nicht richtig ist. Das ist Gnadengericht. Der Ruf zur Buße und zum Umkehren und zum Leben. Und jetzt übt er auch an uns sein Gnadengericht. Unüberhörbar durch den Heiligen Geist. Unaufhörlich züchtigt er durch der Geist über unseren Sünden. Unaufhörlich ist dieser Ruf nach Umkehr und Buße. Und jetzt stellt Jesu Leiden und Tod uns vor Augen und lässt uns fühlen, was es ihm bedeutet, was es ihm gegeben hat, dass er hier Tränen vergießt. Er lässt uns fühlen, wie schnöde wir ihn beleidigt haben, wie nötig schnelle Umkehr ist. Ja, je feiner unsere Ohren sind für diese Stimme Gottes, desto schärfere Züchtigungen bekommen wir und hören wir. Und desto mehr wird uns deutlich, dass er uns eigentlich aufzeigen möchte, unsere Grundverdorbenheit. Luther sagt, ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Wow. Aber ich habe es bei mir auch entdeckt. Grundverdorben. Da ist nicht ein Härlein, wo ich sagen könnte, da kannst du was drauf einbilden. Gar nicht. Das ist Gnadengericht. Dass wir umkehren können. Ein zweites, das Zorngericht. Du merkst, das hat es in sich jetzt, ja, diese Tränen. Da bleiben wir nicht ungeschoren. Keine Stadt hat so viele Straf- und Zorngerichte Gottes erfahren wie diese Stadt Jerusalem. 3. Mose 26 wird jetzt ja dem Volk angedroht. Wenn ihr das tut, dann passiert das. Wenn ihr es aber nicht tut, dann habt ihr nicht den Segen und dann habt ihr auch nichts, sondern den Fluch. Das ist das. Keine Stadt ist so oft belagert und zerstört worden als die Stadt Jerusalem unter dem König Rehabeam, erobert Sisak, der König von Ägypten, die Stadt, nimmt alle Schätze mit. Unter Jerobeam, dem König, haben die Philister letztendlich die Stadt erkämpft. Unter Amasja wurde sie von Joas, König von Israel, geplündert und erobert. Unter dem frommen Hiskia wurde sie von Sanherib gebrandschatzt. Und unter Zedekia, dem letzten König, ja, da ging noch einmal alles den Bach runter. Nebukadnezar hat das Volk letztendlich mitgenommen. Tempel, Königsburg, Häuser, alles dem Erdboden gleichgemacht. Und jetzt klagt der Prophet Jeremia aus ihren Trümmern: Wie liegt die Stadt zur Wüste, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe, die eine Fürstin unter den Heiden und eine Königin der Länder war, muss nun dienen. Sie weinet des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Freunden, der sie tröste. All ihre Nächsten verachten sie und ihre Feinde sind sie geworden. Durch alle diese Heimsuchen in Gnade und Gericht sollte Jerusalem was erkennen, was zum Frieden für sie dient. Das ist das. Mit euren Lippen bekennt ihr mich, aber mit euren Taten sieht es anders aus. Und jetzt zuletzt kommt der Sohn Gottes. Nicht umsonst ist dieses Gleichnis, ja, was Jesus den Pharisäern gesagt hat: Da habe ich den geschickt, da habe ich den geschickt, und den habt ihr verprügelt, den habt ihr rausgeschmissen, und zum letzten habe ich den Sohn geschickt, den habt ihr umgebracht. Und sie wussten genau, dass sie gemeint sind mit diesem Gleichnis. Wenn du wüsstest, so würdest du bedenken, was zu deinem Frieden dient. Und er weint über die Stadt, über die Verblendung, die Hartherzigkeit und die daraus resultierende Gottlosigkeit. Und ihr Lieben, ist das nicht in unserem Volk ganz genauso? Wir brauchen da gar nicht den Finger zeigen, darunter nach Jerusalem. Ist das nicht in unserem Volk ganz genauso? Eine Verstockung, wenn wir auf der Straße sind, jetzt dann, wenn der Kajenmarkt wieder anfängt, dann wollen wir wieder gehen. Und dann, na, ich denke, 70% der Deutschen: Brauche ich nicht, geh mal weg, habe ich schon. Rennen einfach an uns vorbei. Und vielleicht 60% der Ausländer nehmen etwas. Die Mehrzahl nimmt was, auch in ihrer Sprache gerne. Ja, Verblendung und Hartherzigkeit. Das ist letztendlich auch bei uns in unserem Volk zu sehen. Und es muss, das, was wir jetzt an Regierung haben, ist Gericht über dieses Volk. Ist Gericht, das muss ich so deutlich sagen. Dieselbe Stadt, über die er weinte, verkündigte er das schreckliche Unglück, das letztendlich die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt hat. Die Zeit des Gnadenrufes, die Zeit der Gnadenwirkungen und des Gnadengerichtes. Die Zeit wird über dich kommen, heißt es hier in dem Text, den wir gelesen haben, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder eine Wagenburg machen, dich belagern, schleifen, kein Stein auf dem anderen. Und dann haben sie gesehen, diese prachtvolle Stadt, und gesagt: Hat der Spinn. Wie sollte das gehen? Mir? Nein, niemals. Und genau das ist 37 Jahre später passiert. Ich habe bei Josephus Flavius, ich habe mir extra seine Chronik da geholt, gelesen, sind 60 oder 70 Seiten, wie dieser Mann, der ist Jude gewesen und ist zu den Römern übergelaufen, war Geschichtsschreiber, hat alles genau dokumentiert, was dort ablief. Wenn wir jetzt, ich hatte noch eine Doku über Stalingrad jetzt unlängst mir mal angeguckt, 1 Million Tote. Dort in Jerusalem bei dieser Belagerung über 2 Millionen Abgeschlachtete. Man kann sich dieses Blutbad gar nicht vorstellen. Hunger, Pest, alles Mögliche. Es wird sogar berichtet, dass ein vornehmes und reiche Frau ihr eigenes Säugling getötet hat und aufgegessen hat. Ja, das ist es. Mit Recht sagt Jesus vorher, es werde eine so große Trübsal sein. Aber ich denke, dass diese Verheißung, die er hier gibt, mehrfach gedeutet und mehrfach eintrifft. Es wird auch noch mal eine Zeit kommen, die vielleicht auch dieser furchtbaren Belagerung der Römer gleicht, aber für die ganze Welt. dass wenn der Antichrist hier tätig ist. Die Römer haben so gut wie alle, die aus der umzingelten Stadt heraus wollten, gekreuzigt. Weil sie nicht wussten, sind das Überläufer oder sind es Spione oder was weiß ich. Also man, auch wenn man da raus ist, wenn man nicht rausgegangen ist, hat man in der Regel ist man da auch umgebracht worden von den drei Parteien, die sich gegenseitig das Leben schwer gemacht haben, den Schädel reingehauen haben und wenn die Römer angegriffen haben, waren sie wieder eins und haben also auf furchtbarste Weise hier ein Blutbad angerichtet. Aber Jesus sagt, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Wie denn das? Dann berichtet der Josephus Flavius, wie in einem Rausch die Römer immer weiter rein sind. Straßenkämpfe waren, einer sich dem anderen abgemetzelt. Nachts hat man nichts gesehen, da hat man nur noch draufgehauen. Dann waren sie letztendlich im Tempelbereich. Der Titus hat aber gesagt, der Feldherr, es darf der Tempel nicht fallen. Es soll ein Denkmal der Eroberung der Römer über das Israel, über Israel sein. Der darf nicht fallen. Und dann hat irgendein Soldat, weil er nichts gesehen hatte, Fackel anzündet, hat ihn da reingeschmissen. Aber wie kann Stein brennen? Ganz einfach, wer den Tempel kennt, weiß, dass innen alles mit Zedernholz ausgekleidet ist. Holz brennt. Aber jetzt ist dieses Zedernholz mit Gold überzogen. Holz brennt. Das Gold ist weich und schmilzt weg. Und das Gold, wo geht es hin? In die Mauerritzen rein. Und da sie das Gold dort haben wollten, haben sie dann den Tempel auch noch geschliffen, um letztendlich auch noch an das zu kommen, was... Ja, also so hat Jesus genau das geweissagt und es ist alles eingetroffen. Tja, und so ist es auch bei uns. Wenn wir die Gnadengerichte Gottes nicht hören, verstehen, dann werden Zorngerichte kommen. Ja, vor allen Dingen auch über unser Volk. Das, was wir an Überfremdung jetzt haben, ist Zorngericht. Diese völlige Verdrehung von Opfer- und Täterrolle ist Gericht. Das ist nicht normal, dass der Täter den Schutz kriegt und das Opfer letztendlich mit Fingern auf das Opfer gezeigt wird. Hier wird letztendlich völlig verkehrt Recht und Unrecht. Also, und dann kommen die Leute hier rein und führen sich auf, wenn man das in den anderen Ländern in Afghanistan machen würde, da wären die am nächsten Tag den Kopf runter. So sieht das aus. Und bei uns kriegen sie noch eine Medaille hingehängt, wenn sie in der Gruppenvergewaltigung mitgearbeitet haben. Das ist Gericht. Ein schlimmes Gericht, wenn man nicht mehr weiß, was recht und was falsch ist. Und die Obrigkeit alles noch deckt. Ich möchte nicht in deren Haut sein. Sie im Gericht Gottes dafür verantwortlich gemacht werden. Die ganzen Unfälle, Landklagen, Nöte, die wir haben, alles hausgemacht. Krieg, Feuer, Schwert, Pest und Cholera. Ja, damals Cholera, aber heute haben wir das ganze Covid-Zeugs, alles hausgemacht. Das ist leider so. Das sind Strafgerichte Gottes. Weil der Mensch in seinem Leichtsinn das Gnadengericht einfach lächerlich gemacht hat. Und Gott gibt es doch gar nicht. Das sind ganz natürliche Ursachen. Brauchen wir uns gar keine Angst machen. Und genauso ist es auch im Leben der Einzelnen. Die innerliche Gnadensucht, wo man vielleicht zur Buße aufgerufen wird. Und er stellt uns Tod und Ewigkeit und Gericht vor. Doch das gebundene Herz will sich nicht bekehren. Der innere Friede geht weg. Und man tut auch das lächerlich machen. Man betet nicht mehr, man glaubt nicht, man liebt nicht. Und so ist unsere Seele letztendlich, die durch die Gnadengerichte angeregt wird, sich zu bekehren, innerlich durch Unfrieden und äußerlich durch Unglück gestraft und sie bleibt, wie sie ist. Sie haben nicht gewollt. Und das sieht Jesus alles. Es ist ja wie ein Panoptikum, wie eine Schau, die vor Jesus vielleicht auch im Angesicht dieser Stadt abläuft. Ein drittes, das Reinigungsgericht.
Oh, ach so.
Hier haben wir ein Bild noch einmal. 1872, wo wieder wie Jesus vor dieser Stadt steht, schaut und weint. Und wir gehen zum dritten, das Reinigungsgericht. Dies übt Jesus jetzt aus. Mein Haus ist ein Bethaus. Und dann treibt er mit der Peitsche die ganzen Händler und alles, was dort letztendlich zur Verlustierung und zum Gewinnmaximieren angetreten ist, dort aus dem Tempel heraus. Ihr habt es zu einer Mördergrube gemacht. Und diese Tempelreinigung entspricht ja der Herzensreinigung bei uns. Unser Herz soll ja ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Ein Bethaus. Das hören wir ganz deutlich. Und was sind in dieser Grube voll mörderischer Gedanken letztendlich in unserem Herzen? Maleachi sagt, er ist wie das Feuer eines Goldschmiedes und wie die Seife der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen, das Silber reinigen, er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Zu diesen Reinigungsgerichten passt auch genau das Strafgericht, wo wir vorher gesprochen haben. Die große Trübsal ist nicht ein Strafgericht, in dem Menschen gezüchtigt werden für die Sünden, sondern es ist ein Tiegel, wo die Unlauterkeit unseres Herzens noch einmal zur Sprache kommt und heraus soll. Und so sagt es ja Petrus auch, wer am Fleisch leidet, der hört auf von Sünden, dass er hinfort, was noch hinterstelliger Zeit ist, im Fleisch lebt, nicht den Lüsten, sondern dem Willen Gottes lebt. Reinigungsgerichte entscheiden sich von den Strafgerichten dadurch, dass sie zu einer größeren Freude und neuem Leben in unserem Herzen führen, diese Reinigungsgerichte. Und bei den Strafgerichten entzieht sich Gott letztendlich, entzieht Gott uns seine Nähe. Bei der Tempelreinigung gab es hinterher wieder eine Stille. Aber nur umso lauter ist diese Stille in den Herzen der Schriftgelehrten gewesen, die gehört haben und gesehen haben, wir müssten eigentlich umkehren. Deswegen lasst uns aus unserem Herzen austreiben, was da nicht reingehört. Mit der Geißel, die über uns kommt, halten wir Stille in aller Trübsal, unter Verleumdung, bösen Gerüchten, halten wir Stille unter tiefer Demütigung. Ja, diese Reinigungsgerichte sollen uns letztendlich für die Ewigkeit zubereiten. Und das letzte noch, das Verstockungsgericht. Und das sehen wir hier ganz entscheidend und betrübend bei den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Das heißt, er lehrte täglich im Tempel, aber die hohen Priester, Schriftgelehrten und die Vornehmsten trachteten danach, wie sie ihn umbringen könnten. Obwohl sie täglich die Lehren Jesu gesehen haben. Obwohl sie Wort und Tat hätten überzeugen müssen. Das Wort hat genau zur Tat gepasst. Er hat diese Zeichen getan, die nur der Messias tun kann. Und deswegen heißt es auch, obwohl sie das alles gesehen haben, obwohl sie in ihrem Herzen ganz deutlich überführt waren, das ist der Messias, glaubten sie doch nicht. Obwohl der Herr sie laut richtet und straft, haben sie doch seinen Tod beschlossen. Und das ist letztendlich der Untergang. Sie hatten nur noch die Liebe zu sich selbst, konnten nicht mehr anders als hassen, morden, was gegen sie zeugte. Sie waren von der Macht der Sünde so beherrscht, dass sie überhaupt nicht mehr anders konnten. Und das ist das Gericht der Verstockung. Ja, das ist das schreckliche Gericht der Verstockung. Bei Pharao haben wir es, Gott habe Pharao verstockt, dahingegeben an seinen Willen, weil er der Stimme Gottes nicht gehorchen wollte. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, hört auf ihn, tut, wozu er euch antreibt. Nur so können wir auch diesem Verstockungsgericht entgehen. Wir sehen, das ist kein schönes Kapitel, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, es geht ganz hart auf hart zu. Und die ganze Hochmütigkeit dieser schriftgelehrten Pharisäer, ja, wir haben es noch. Das sind doch Abrahams Kinder, was soll uns denn passieren? Da sind wir doch auf der richtigen Spur. Ist zu Schanden geworden. Das Wort Jesu war viel, viel mächtiger. Und auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht in unserem Starrsinn oftmals Wege laufen, die Gott nicht gefallen und überhaupt kein Ohr mehr haben für das, was er eigentlich uns an Korrektur geben möchte. Ja, hier noch einmal, ich glaube Walter Habdank habe ich hier, genau, der weinende Jesus über Jerusalem.